Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Gedankensalat, der ultimative Podcast mit Edwin Nuri Elmas. Viel Spaß beim Hören.
Meine heutige Gästin Nadire Büşkün ist Kind von türkischen Gastarbeiterin, Jahrgang 87 und geboren und aufgewachsen im Wedding. Nach der Grundschule ging es mit einer Gymnasialempfehlung aufs Gymnasium, später runter auf Real und dann Hauptschule, dann wieder zurück aufs Gymnasium, Abitur und dann studierte sie Philosophie, Ethik und Spanisch und forschte zur Sprachbildung und Mehrsprachigkeit. Heute ist sie Selbstlehrerin und schreibt Texte für verschiedene Medien. Im Februar ist ihr erster Roman erschienen, Ein Spiegel für mein Gegenüber. Hallo Nadire Büşkün, herzlich willkommen zum Gedankensalat-Podcast. Wie geht es dir?
Danke, mir geht es gut. Vielen Dank für die Einladung.
Eigentlich hast du dich ja selber eingeladen, was ich voll toll finde, die Initiative ergriffen. Ich hatte ja in meinen Storys gefragt und ich bin so froh, dass sich jetzt unsere Wege hier kreuzen. Ich habe dein Buch mir letzte Woche besorgt, es war ja sehr spontan, so innerhalb von ein paar Tagen haben wir irgendwie, und jetzt sitze ich hier bei dir in der Wohnung.
Ja, so schnell kann das gehen.
Danke für die Einladung, also auch von meiner Seite aus. Und genau, wir reden heute über deinen ersten Roman, Ein Spiegel für mein Gegenüber. Es ist im DTV Verlag erschienen. Ich werde es euch, liebe Zuhörerinnen, in die Shownotes packen. Dann könnt ihr das dann auch erstehen, wenn ihr meiner Empfehlung folgen wollt, das Buch zu lesen. Ich würde es allen ans Herz legen. Und bevor wir aber darüber reden und alles darum herum, möchte ich ein Spiel mit dir spielen. Das heißt Lieblings. Ich gebe dir 4 Wörter. Lieblings. Du sagst dann immer irgendwie, was dazu dir einfällt. Dein erster Gedanke, deine Erfahrung, eine Geschichte. Und das erste Wort ist Lieblingsfilm.
Uff, ich weiß gar nicht, ob ich einen Lieblingsfilm habe. Ich habe mehrere, glaube
ich. Okay,
ich
muss auch.
Und zwar unter anderem fällt mir zum Beispiel spontan ein 8 Menschen aus Istanbul. Da habe ich auch eine Rezension zugeschrieben. Das fand ich, war ein wunderbarer.
Okay,
ist aber eine Serie eher, in Netflix.
Okay, setze ich auf meine Liste.
Ja.
Dankeschön. Lieblingsessen.
Wusstest du es fast, dass das kommt? Aschude, würde ich sagen.
Mm,
natürlich,
ich liebe es.
Natürlich auch mit dem Hinweis auf das Buch, weil im Buch kommt es auch vor, Aschude.
Okay, da bin ich glaube ich noch nicht, oder? Erst am Ende?
Ja, genau.
Okay, ich bin gespannt. Lieblingswort?
Ich halt auf Autorin. Welcher Sprache?
Your choice, darfst du dir aussuchen.
Husur, glaube ich, wie meine Protagonistin, Harmonie.
Toll.
Ja.
Da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen gleich. Und das letzte Wort ist Lieblingslied.
Habe ich auch nicht. Ich höre aber momentan ganz viel Ashdan Nehabesh. Wer singt das? Sezen Aksu, alle singen das irgendwie. Ich glaube, das ist von ihr.
Okay, ja.
Genau.
Toll, ich liebe Sezen Aksu. Und ich möchte eigentlich direkt einsteigen und dich fragen, wie ist die Idee zu diesem Buch entstanden? Hattest du so einen Moment, ein Einleuchten, wo du meintest, das muss ich jetzt schreiben und ich werde jetzt Autorin? Oder war das schon von klein auf? Ich habe gelesen, du hast 5 Jahre daran geschrieben. Und vielleicht kannst du auch ein bisschen zu dem Entstehungsprozess an sich erzählen.
Also ich bin überhaupt nicht mit dem Gedanken aufgewachsen. Mhm. Schon allein, weil Deutsch nicht meine Erstsprache ist. Mhm. Und irgendwie dachte ich auch, wer bin ich, dass ich überhaupt schreibe?
Ja. Imposter.
So ein bisschen, fand ich ein bisschen sich zu wichtig nehmen. Ich habe von anderen natürlich immer wieder gehört, das kannst du bestimmt, du bist doch schlagfertig, dann kannst du bestimmt auch schreiben. Mhm. Und ich hatte vor allem vor dem Schriftlichen Angst. Also mündlich geht, aber schriftlich nochmal eine andere Nummer. Und dann habe ich... ich lese immer sehr gerne Bezug auf, als Vorbereitung auf verschiedene Situationen. Und als Vorbereitung für mein Referendariat wollte ich einen Roman lesen, der eben eine Referendarin vorkommt. Gab es aber nicht, gibt es nicht, soweit ich weiß.
Ja.
Und dann habe ich ein essayistisch-philosophisches Buch gelesen, Was denkt ein New Yorker, wenn er in einen Hamburger beißt?
Aha.
Die Caroline Heinrich hat das geschrieben und die ist auch mittlerweile Philosophieprofessorin. Die hat auch ihr Referendariat absolviert und hat in dieser Phase halt ganz, ganz viel geschrieben und verarbeitet eben in diesem Buch oder beziehungsweise analysiert Macht am Beispiel des Referendariats. Oh. Genau. Und das war irgendwie so ein Ding, weswegen ich angefangen habe, dann auch im Referendariat zu schreiben, weil das eine sehr herausfordernde Zeit für mich war. Und ich wusste dann aber immer noch nicht, worüber ich schreiben möchte. Dachte mir dann, dass ich das Verlage wahrscheinlich irgendwie so auf Diversität momentan setzen, bestimmt meine Familienstory irgendwas lesen wollen. Das wollte ich aber denen nicht geben als Debüt. Und habe gesagt, ich schreibe über das, was mich interessiert. Und das war zum einen die Frage der Mutterschaft vor dem Hintergrund von Class, Race, ne, Gender. Und damals kamen auch sehr viele syrische Geflüchtete in der Türkei an, sehr viele Unbegleitete. Und ich habe dann quasi diese zwei Themen miteinander verbunden, damit sich die Frage eben stellt, auch der Solidarität. Es ist ein intersektionaler Roman eigentlich. Mhm. Also ne, manche sagen, es geht um irgendwie Klassenaufstieg, Bildungsaufstieg. Mhm. Es geht aber auch um das Referendariat. Also es gibt auch viele Deutsche ohne Migrationshintergrund, die das Buch lesen, interessieren und sehr, sehr glücklich darüber sind, dass mal eben eine Referendarin im Mittelpunkt steht. Mhm. Und wie das ist, natürlich auch im Arbeitsleben von bestimmten Sachen betroffen zu sein. Das alles beeinflusst ja auch eben diese Frage der Mutterschaft.
Absolut. Ich wurde auch gefragt, worum geht es in dem Buch? Irgendwie hat mich gesehen, wie ich das gelesen habe. Und ich wusste gar nicht, wie ich das zusammenfassen soll, weil gerade so viele Themen angesprochen werden. Ich meinte dann irgendwie alles. Und das bringt es einfach für mich irgendwie auf den Punkt.
Ja, es wäre halt auch für mich so künstlich oder so abgehakt, wenn ich nicht das alles, also das gehört so zusammen für mich. Ich hätte nicht einfach nur, da stellt sich die, keine Ahnung, eine angehende Lehrerin die Frage, ob sie Mutter werden möchte oder nicht. Einfach, das ist halt nur mal abhängig davon, welche Erfahrungen wir mit der Welt haben, welche Ängste, Sorgen, Wünsche und Normen dahinter stehen. Voll. Das gehört ja alles zusammen. Also ich habe das gar nicht so erzwungen, gedichtet, sondern es ist organisch gewachsen.
Voll, und das merkt man auch beim Lesen, es ist so natürlich und man denkt sich so, genau so hätte das jetzt auch hier gerade passieren können, irgendwie so Situationen, wo ich auch mich selber drin gesehen habe, Erfahrungen, so persönliche. Und vielleicht wollen wir den Zuhörern gerade einen kurzen Einblick geben. Du erzählst uns kurz, worum es geht, was passiert, ohne zu spoilern, auch für mich, weil ich noch nicht durch bin mit dem Buch. Genau. Was passiert in dem Buch?
Es gibt eine junge Referendarin namens Huzur Özyabancı, beziehungsweise Yabancı dann. Die ist aus Berlin-Wedding, hat einen türkischen Hintergrund und sie hat es eigentlich quasi geschafft, würde man offiziell sagen. Sie hat einen Bildungsaufstieg hinter sich, ist Referendarin geworden und dann passiert etwas, das nennt sich Kopftuchgate, habe ich es genannt. Und daraufhin geht sie in die Türkei zu ihren Verwandten nach Bucak. Das ist in der Nähe von Antalya, also türkische Riviera nennt man das ja. Eine sehr touristische Gegend am Mittelmeer, was mit gutem Essen, Sonnenschein und ähnliches verbunden wird. Und dort ist sie mit der Cousine unterwegs, unter anderem. Und als sie dann wieder zurückkommt, begegnet sie dem jungen, unbegleiteten Mädchen Hiba. Und es stellt sich die Frage, was macht Huzur mit Hiba? Und natürlich stellt sich auch die Frage, was macht sie mit dem Referendariat? Genau, das ist so, das ohne zu spoilern.
Genau, also es macht eigentlich nur Lust auf mehr gerade. Und während des Lesens habe ich ja auch nicht, ich habe nicht nur das Buch gelesen, auch viele, dich ein bisschen gestalkt im Internet, ganz ehrlich, in Vorbereitung auf dieses Interview. Und man sieht viele Parallelen zwischen dir und Huzur, würde ich jetzt mal so sagen. Sie ist auch aus Wedding. Auch Lehrerin, du bist ja auch Lehrerin und genau, da habe ich viele Gemeinsamkeiten feststellen können. Ich wollte fragen, wo unterscheidet ihr euch vielleicht ein bisschen voneinander und vielleicht guckst du auch an einer ein oder anderen Stelle zu ihr hoch, also wofür bewunderst du sie vielleicht auch?
Ich glaube, also mit den Ähnlichkeiten höre ich öfter, aber es ist meistens so, dass beim Debütroman natürlich, also ich kann jetzt nicht ohne Stipendium und Co. auf Recherche gehen nach Südafrika und über eine südafrikanische Ärztin ein Buch schreiben. Das ist einfach deswegen wollte ich über das schreiben, wo ich mir auch sicher bin. Also Orte, die ich kenne und Zustände, die ich kenne, plus minus. Also es ist auch nicht ein unbedingt sehr autofiktionaler Roman oder ähnliches. Es ist schon weiter weg von mir, als man denkt. Es sind die Identitätsfakten, überschneiden sich. Was sich unterscheidet, ist, glaube ich, dass sie viel angepasster, strategischer ist als ich und gleichzeitig auch dann wieder viel provokanter ist als ich. Ich glaube, das unterscheidet uns, oder dass sie sich krank schreiben lässt.
Würdest du persönlich nicht machen?
Nee, da bin ich ganz seitens meiner Mutter so streng erzogen. Man geht auch krank zur Arbeit fast. Ja. Das ist so ein Arbeiterding, hat man mir gesagt, keine Ahnung. Und auch diese Beziehung mit ihrem Freund, also mit dem, sie hat ja einen mit Migrationshintergrund, einen Schwarzhintergrund, also er ist nicht rassifiziert. Das ist natürlich auch nochmal, glaube ich, etwas, was uns unterscheidet, zumindest jetzt mit über 30 hätte ich, glaube ich, gar nicht Nerven für einen weißen Partner.
Ja. Vielleicht für die, die es nicht verstehen, warum?
Ich glaube, wir sagen, es gibt immer Gender, Race und Class als Kategorien, und was Gender anbelangt, ist man in einer heteronormativen Beziehung schon irgendwie die, das klingt dramatisch, aber die marginalisierte Person im Patriarchat. Absolut. Und wenn dann jetzt noch irgendwie Race dazu kommt, und meistens ist das auch verbunden mit Class, dann es gibt einfach so viele Konflikte und so viele Erklärungen und Rechtfertigungen. Das geht natürlich nicht für alle Personen, es kommt auch auf den Lebensstil an. Ich glaube, wenn man marginalisiert ist, weiß man oder passt man sich sehr oft an. Aber in so einer Beziehung müssen ja beide aufeinander zugehen, und ich glaube, das ist auch zu challenging für mein Gegenüber, dann auf meinen Lebensstil einzugehen.
Also man muss ständig irgendwie Kompromisse finden, es ist immer ein Hin und Her.
Genau, ne? Warum trinkst du keinen Alkohol? Wie ist das denn bei euch?
Immer, das Othering.
So, ne? Also all diese Sachen spielen da irgendwie mit rein.
Genau. Ja. Und dass diesen Konflikt, den Husum mit ihm austrägt, sieht man ja auch mehr, oder
genau, wie? Und ich wollte eben auch, weil häufig, wenn es um binationale Beziehungen geht, geht es meistens um Deutsch und, ne, rassifiziert. Ich wollte aber eben zwei mit Migrationshintergrund haben, die aber, wo deutlich wird, dass eine Person Rassismus erfährt und die andere Person nicht. Sie haben ja auch zwei unterschiedliche Hintergründe, weil er ist Akademiker kennt und sie nicht. Also er kommt aus Dahlemdorf, aus einem anderen Bezirk im Süden von Berlin. Und also die zweifache Herkunft spielt da quasi eine Rolle. Und jetzt habe ich den Faden verloren, glaube ich. Genau, das ist so das, was da mit reinspielt. Was hast du gesagt? Erinnerst du dich
noch? Wofür du Husur bewunderst. Und dann sind wir darauf gekommen, ihre Beziehung, dass du mit einem weißen Mann keine Beziehung eingehen würdest.
Genau, ich wollte nämlich eigentlich sagen, jetzt fällt es mir ein, dass auch häufig wird in den Medien beispielsweise dann darüber gesprochen, wie die Familie des Mädchen irgendwie den weißen Mann nicht willkommen heißt, oder ne, dass die irgendwie so einen anderen Umgang haben. Aber ich wollte eben die Herausforderung von der anderen Seite aus zeigen. Und es ist auch, also ich höre auch tatsächlich von Leuten, die das Buch lesen dann und mit weißen Partnern, dass sie auch alle ja ein bisschen hadern, und je älter sie werden, desto mehr hadern sie und sind so ein bisschen nachdenklich, und genau, das war auch ein
großes Thema, super spannend, finde ich. Und ich will bei diesem Beziehungsaspekt kurz bleiben, und zwar geht es ja am Anfang des Buches auch um zwischenmenschliche Beziehungen, um Handlungen auch, und da wird das Thema Neutralitätsgesetz irgendwie so ein bisschen im Lehrerzimmer laut, und ich spoilere jetzt mal kurz, aber Husur zieht dann aus Trotz und Protest das Kopftuch an irgendwie am nächsten Tag. Findest du, es gibt in zwischenmenschlichen Beziehungen jeglicher Art Neutralität, und wie stehst du zum Neutralitätsgesetz in Schulen?
Ich glaube, dass, also wir machen ja schon mit Menschen Erfahrungen, wenn wir Mutterleib sind mit unserer Mutter. Das heißt, sobald wir einer Person begegnen, in der Gegenwart, begegnen wir ja auch immer dieser Person mit unserem Gepäck, mit unserer Vergangenheit. Und zugleich sind wir alle super kodiert. Alles hat, ordnen wir irgendwie ein, und alles ist irgendwie Kultur. Also es gibt gar nicht diese Natur. Und da es diese Natur nicht gibt, gibt es auch nicht die Neutralität. Man kann halt darüber reflektieren, sich dessen bewusst werden. Und man kann dann sagen, okay, ob wir dann noch dagegen steuern können oder nicht, das ist nochmal eine andere Frage. Dementsprechend ist es quasi gibt es sowas nicht. Deswegen ist es ja auch interessant, dass Huse beispielsweise diesen weißen Mann hat und die Aufsteigerin ist. Mhm. Also gibt es da einen Zusammenhang oder nicht? Und zum Neutralitätsgesetz, ja, man kann das erörtern. Also ich werde da natürlich nicht meine persönliche Meinung zu sagen, weil ich ja immer noch arbeite und das wahrscheinlich gar nicht darf, weil das ja dann auch nicht neutral ist. Ich frage mich nur, wie es irgendwie so einen krassen Lehrermangel geben kann, wie in Berlin. Ich glaube, momentan fehlen 1000 Lehrkräfte. Oh. Ja, und man hält aber trotzdem daran fest. Also man Quereinsteigerin stellt man ein, aber nicht dieses Kopftuch. Das ist irgendwie... das löst so viel an Debatten aus und arbeitet so heftig, dass man sich fragt, woran es liegt. Und es gibt, glaube ich, keine neutralen LehrerInnen. Man kann halt nach dem Beutelsbacher Konsens, das kann man googeln, sagen, okay, man kann verschiedene Positionen erörtern, aber die Person, die vorne steht, ja, ob die jetzt kurze oder lange Haare hat, ob die eine Jack-Wolfskin-Jacke hat oder Birkenstock oder ein Kopftuch, wir ordnen das alles Kategorien zu. Ne? Und also das ist quasi unmöglich, diese Neutralität. Und gleichzeitig ist die Definition, das Kopftuch damit reinzunehmen als nicht neutral, auch eine nicht neutrale Bewertung.
Ja, period. Ja. wir bei der Schule kurz bleiben. Wie würdest du deine eigene Schulzeit beschreiben? Was für Erfahrungen hast du da gemacht? Und bringen auch das Buch bestimmt irgendwo und vielleicht auch deinen Werdegang persönlichen.
No. Ja, ich habe eine sehr durchwachsene Schulzeit gehabt. Ich bin ich war auf einer Grundschule hier in Wedding. Ich glaube, das ist nochmal irgendwie, es gibt ja viele migrantische Leute, die waren die einzige weiße Person. Das war bei mir nicht so gewesen. Wir waren die Mehrheit quasi.
Für alle, die Wedding jetzt nicht kennen oder mit Berlin, wie wird der Wedding dargestellt?
Im Journalismus eben als Brennpunkt immer, deswegen wollte ich das auch mal in einem Roman vorkommen lassen, wo Weddinger Struggles haben, und zwar von seitens der wohlhabenden, gut betuchten Menschen, der bürgerlichen Leute. Und und migrantisch, Brennpunkt, so Kriminalität, das sind immer Sachen, womit man das assoziiert. Und das ist das eine. Und dann bin ich aufs Gymnasium gleich gekommen, also auch mit der Gymnasienempfehlung. Manche haben ja da auch irgendwie andere Erfahrungen. Ich bin aber relativ schnell vom Gymnasium runter, nach einem halben Jahr auf die Realschule, dann auf die Hauptschule und dann wieder aufs Gymnasium und dann eine Ausbildung bei einer Bank und dann auf dem zweiten Bildungsweg Abitur gemacht. Und und dann habe ich studiert. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, je weiter ich mich vom Wedding entfernt habe und je höher die Bildung war, desto mehr wurde ich fast rassifiziert. Also als ich hier zur Schule gegangen bin, war ich halt keine Exotin. Wir haben sicherlich auch hier Rassismus erfahren, gar keine Frage. Aber dass das so, natürlich hat sich auch mein Bewusstsein vielleicht nochmal geändert, wobei man auch schon als Kind, glaube ich, weiß, dass man nicht so ganz dazu gehört. Das ist so meine Erfahrung mit der Schulzeit. Also ich glaube, andere hatten da nochmal teilweise heftigere Erfahrungen.
Und du hast gerade schon angeschnitten, du bist aus dem Wedding, Bildungsaufstieg ist dir gelungen, würde man sagen. Ne? Fühlt sich in anderen Kreisen mehr rassifiziert als hier, hast du ja auch hier schlechte Erfahrungen gemacht. Also so voll durchwachsen. Und es ist voll eine schwierige Frage, aber wo fühlst du dich heute zugehörig und wo fühlst du dich wohl irgendwie? Gibt es so einen Ort für dich?
Ich würde fast sagen, es gibt einfach Orte, die mir vertraut sind. Also eben ein Ort wie Wedding oder die Humboldt-Universität, wo ich studiert habe, Bibliotheken, das sind mir vertraute Orte. Das heißt aber nicht, dass diese Orte Safe Spaces oder ähnliches sind. Auch im Wedding erfährt man Rassismus, auch auf offener Straße. Nur gibt es dann vielleicht jemand anders, der einem beiseite steht, was halt woanders nicht passieren würde. Man fühlt sich wahrscheinlich bei Menschen wohl, glaube ich, und zugehörig. Das ist ja das auch, was Orte vor allem ausmacht. Man kann im sehr schönen See sein und wenn dann aber zwei Nazis auftauchen, kippt
richtig
Stimmung.
was von.
Genau, und tatsächlich ist, glaube ich, auch mittlerweile mein Zuhause, meine Wohnung, so ein Safe Space.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Absolut. Wofür ich auch am Anfang lang gebraucht habe, um dieses alleine wohnen, irgendwie, das war schon eine Herausforderung. Mhm. Aber jetzt ist es auch sehr schön.
Oh, das ist toll. Die eigenen vier Wände, ne? War was Besonderes. Ich will jetzt einmal zurück zu den Charakteren in deinem Buch. Und ich habe es auch neu dazu gelernt, finde ich ja super spannend. Die Figuren, die haben ja sprechende Namen. Und ich finde es ziemlich interessant, du hast Hosod gerade schon genannt, wir haben, auch ihr Name ist, glaube ich, ein sprechender Name, das gehört ja dazu, ne? Dann haben wir Hibba und die ihre Cousine, wie hieß sie nochmal? Adile, genau. Was sind sprechende Namen? Du als Autorin kannst uns, glaube ich, am besten erklären. Und warum hast du dich dafür entschieden?
Also ich kenne sprechende Namen aus der lateinamerikanischen Literatur. Ich habe ja Spanisch studiert, ich hatte in der Schule Spanisch und als Fach. Und ich fand das ganz toll. Das sprechende Namen sind quasi Namen, die Bedeutung haben, die Sehnsüchte darstellen oder Eigenschaften darstellen. Auch Orte können sprechende Namen haben. Und ich wollte das unbedingt eben auch als Teil in meinem Buch haben, weil ich fand, dass viele Namen sich dafür auch eignen. Mhm. Und ich fand das irgendwie wichtig. Also ich erinnere mich, als Sadie Smith Szenezahlen gelesen habe, kamen die Namen Majid und Milad vor und es war total fasziniert, in diesem westlichen Kontext diesen Namen zu lesen. Mhm. Auch gerade als jemand, die jetzt nicht den super Standard-Namen hat, der auf einer Tasse abgebildet ist, egal ob in Deutschland oder in der Türkei, fand ich das irgendwie ganz cool. Mhm. Ja. Und es hat eben auch eine kleine Herausforderung, vielleicht für die Leserin auch mal zu googeln. Mhm. Beim Lesen, ich sage immer, wenn irgendwie Leifrand French Press schreibt in diesem Buch, dann erklärt er das auch nicht, weil das quasi als Wissen vorausgesetzt wird und LeserInnen müssen das googeln. Das heißt, wie viel erkläre ich auch und wie viel, also da ist so eine Asymmetrie quasi. Und es ist eine versteckte Ebene, die da mit reinspielt. Ne? Das kommt auch dazu.
Ja. Genau. Als nächstes liest Nadire uns einen kurzen Abschnitt aus dem Buch vor, was euch hoffentlich hungriger macht auf mehr, der irgendwie auch ein Schlüsselmoment für das Buch ist. Ne? Und genau, die Bühne gehört dir.
Ja, genau. Also Hosod begegnet Hibba, da kennen sie sich aber noch nicht näher. Das ist die erste Begegnung. Erst stellt Hosod keine Fragen. Doch Münder sind keine Säcke, die man zubinden kann. Sie weiß selber nicht, wer sie ist. Ich bin die, die nicht von hier und nicht von dort ist. Ich spreize meine Beine zu einem Spagat zwischen zwei Stühlen und versuche, die Stühle auf diese Weise näher zu rücken, bis ich gerade auf ihnen stehen kann. Meine Antworten füllen meinen Mund, reizen meine Stimmbänder. Ich schlucke sie wie Mundwasser und manchmal spucke ich sie zu einem Spiegel für mein Gegenüber aus. Ich bin die, deren Fragen weitere Fragen nach sich ziehen und die ihre Augen offen halten muss. Schließe ich sie, wird mir schlecht vor dem Spiegel. Öffne ich sie, wird der Anblick der Welt mir zum Übel. Ich bin die, die gebären soll und bereut, geboren worden zu sein. Das kleine Mädchen Hibba macht um das Fragen eine Kurve wie um einen Unfall auf der Autobahn. Sie hat Angst vor dem, was Hosod ihr sagen könnte, und noch viel mehr Angst hat sie, dass Hosod sie fragen könnte, wer bist du? Ich bin die, auf die man herunterblickt. Ich brauche eine Hand, um meine Hand zu geben. Ich weiß nichts, ich ahne alles. Ich bin die, von der man sich trennt, weil man sie liebt. Denn die schönste Liebe ist die aus der Ferne. Ich, das Kind, stecke in allen Köpfen ungeboren als Punkt eines Fragezeichens. Ich lebe, seit ich meine Heimat namens Gebärmutter verlassen habe, im Exil.
Wow, danke schön.
Gerne.
das hat mich sehr gecatcht. Das, da wird für mich persönlich dieser Identitätsstruggle auch irgendwie deutlich. Für uns Kids der Diaspora oder GrandInnen, wie auch immer, so viele Begriffe, mit denen immer um sich geworfen wird. Ich spüre diesen Schmerz so tief in mir, nirgendwo irgendwie zugehörig zu sein und ständig sein Recht machen zu wollen aus beiden Kulturen und alles.
Und es ist natürlich auch der Umgang mit Fragen. Also wenn man Fragen fürchtet, weil man teilweise eben keine Antwort oder weil die Welt nicht die Antwort drauf hat. Man selber weiß es ja. Aber die Welt ist noch nicht so weit. Also es ist so quasi, die perfekten Bezeichnungen sind vielleicht, ich sage mal, unter der Raum unter der Zunge, war der Ursprungstitel gewesen des Buches. Genau, okay. Es ist alles so bereit im Raum unter der Zunge, aber nicht auf der Zunge.
Mm-mm. Du schreibst ja auch auf der Rückseite, kann aus zwei halben Heimaten eine ganze werden. Hast du inzwischen eine Antwort auf diese Frage gefunden oder ist das so eine einfache mathematische Rechnung?
Also das ist seitens des Verlages, genau, so ein Buchdeckel, aber ich habe mein Okay dazu gegeben. Ich glaube, das ist so ein, wenn Menschen irgendwie in der Buchhandlung steht und das Buch in der Hand haben, damit sie das Buch einigermaßen zuordnen können. Und ich sage immer, ja, es gibt keine Bruchrechnung. Also es ist mit halb und doppelt und sonst was. Das ist etwas komplexer, aber das Komplexe kann man halt, das ist eine didaktisierte Form der Fragen, von denen ich ausgegangen bin und wo ich wollte, dass das Buch auch diese Fragen hervorruft. Es ist ja auch nicht alles geklärt im Buch beispielsweise. Es gibt Interpretationsräume und dementsprechend ist auch, ich weiß auch nicht, ob es sowas wie eine Heimat geben muss, aber vielleicht so ein Sicherheitsgefühl, also vielleicht, ne, also was habe ich davon, wenn ich eine Heimat habe, aber es ein Kriegsgebiet ist, was habe ich davon, wenn ich eine Heimat habe, aber nicht den Pass habe, das sind ja alles sehr, sehr relevante Fragen.
Voll. Das wird auch im Buch ein bisschen angeklungen und du hast auch darüber schon geschrieben, glaube ich, über die Willkommenskulturen in unterschiedlichen Kulturen. Wie würdest du die Willkommenskultur hier in Deutschland beschreiben? Und auch in letzter Zeit hat sich ja einiges getan. Siehst du da unterschiedliche Maßstäbe, die für unterschiedliche Menschen angesetzt werden? Und hat sich da was verändert? Und wo siehst du das in der Zukunft auch vielleicht?
Ich weiß nicht, ob sich was geändert hat. Vielleicht lebe ich dann noch nicht lang genug auf diesem Planeten oder vielleicht bin ich ungeduldig. Ich kriege auch nicht immer alles mit. Was ich mitbekomme, ist, dass sehr viele ukrainische Geflüchtete aus der Ukraine kommen und nicht ukrainische Geflüchtete, die aus der Ukraine und außerhalb dessen kommen. Und es hat, freut mich und ich bin super beeindruckt davon, wie schnell sich das organisiert hat für die ukrainischen Geflüchteten an den Bahnhöfen. Also ich hatte ganz viele Lesungen und da war ich wirklich sehr viel am Bahnhof, was da alles passiert ist. Voll. Und man hat es in den Medien gelesen, wie schnell was anerkannt wurde. In den Schulen wurden dann Arbeitsblätter sehr schnell von Schulleitungen weitergeleitet. Aber, es gibt halt eben das Aber, warum gab es nicht diese Arbeitsblätter für Hanau? Und dann heißt es, ja, kannst du ja selber machen, aber das ist ein zarter Aufwand, das ist ja ein Unterschied, ob es von oben kommt oder man selber das machen muss. Was ist eben mit Afghaninnen, was ist mit NigerianerInnen und so weiter und so fort. Dass es da Unterschiede gibt aufgrund von Rassismus, war einem klar, aber dass es so offensichtlich passieren würde, das macht diesen historischen Moment eigentlich zu einem doppelten historischen Moment. Und es wird im kollektiven Gedächtnis, glaube ich, auch abgespeichert, dass es diese Unterschiede gibt. Häufig heißt es dann ja, man soll nicht solidarisch, also wenn man es kritisiert, sei man nicht solidarisch gegenüber ukrainischen Geflüchteten. Ich glaube, ich habe als einen der ersten irgendwie das thematisiert in der Schule, im Unterricht. Meine Schüler, Willkommensschüler, waren alle total traurig für diese Gruppe. Meinten, wir wissen doch, wie es ist. Die waren nicht, dass die da Krieg haben und hoffentlich geht es denen bald besser. Ich habe meine ukrainischen Freundinnen angeschrieben, die sich nie politisch geäußert haben und jetzt beispielsweise auch politisch äußern. Es gibt einen Narrativunterschied. Jetzt hieß es, die Frauen kommen an aus der Ukraine und seien gefährdet. Als syrische Geflüchtete kamen, waren es halt die gefährlichen Männer und ne, die einen sitzen im Zug, kommen vielleicht hierher oder im Auto, andere laufen hierher, viel größere Strecken. ja, das zu sehen schmerzt, obwohl ich auch gar nicht mal direkt davon betroffen bin. Wir haben einen Gastarbeiterhintergrund, wir sind in türkischer Herkunft, meine Familie und ich. Das heißt, ich komme auch aus einer teilweise arabisch, also Feindseligkeit gegenüber der arabischen Menschen gibt es auch. Mhm. Es ist, aber ich weiß eben, es muss mich ja auch nicht betreffen. Also ich habe, glaube ich, generell finde ich es einfach so traurig. Und auch, dass man es ja wirklich so sagt, ja, das ist so nah. Mhm. Es ist halt, für manche Menschen sind aber andere Menschen, die ganz geografisch ganz weit weg sind, emotional ganz nah. Mhm. Müssten das eigentlich sagen. Das ist ein, dadurch ist es auch nicht mehr so altruistisch, wie man denkt. Das sind so die ersten Gedanken, die ich dazu, glaube ich, habe. Ich glaube, man kann viel mehr dazu sagen, auch in den öffentlichen Räumen, ne? Also wie von Museen und Co. Flaggen da irgendwie gehisst werden, das ist schon wow.
Ja, also wir waren gestern im Kino und dann stand da, wurde eingeblendet, we stand in solidarity with Ukraine, und ich habe einfach nur hinterher geschrien, und mit Palästina und mit Myanmar, und also das, da muss eine Aufzählung dann folgen, ne? Meiner Meinung nach.
Genau, oder man sagt halt mit Geflüchteten oder ähnliches. Ja. Und es ist auch beeindruckend, wie zum Beispiel auch im Literaturbetrieb, meistens so das, dieses Intellektuelle, ne, gibt es vielleicht eine Petition oder ähnliches, aber dass so Spenden oder so gesammelt werden, passiert viel, viel weniger. Und da gibt es jetzt irgendwie Spendenbox und schmeißt da was ran. Habe ich aber auch mal gesagt, wenn ihr eins für Afghanistan auch aufstellt, dann werde ich den beide gleichermaßen reinschmeißen. Aber sonst... Nee, und damit läuft man auch Gefahr, unsympathisch, unempathisch, unbequem zu sein und auch eine Art außen vor zu sein. Das ist natürlich auch immer eine Herausforderung, wie man dann sich positioniert, wie viel man da sagt, als nicht weiße Person.
Natürlich.
Vor allem, also wir dürfen uns da auch nichts vormachen, so ein Buch soll ja gekauft werden. Ja. Weil wenn es sich nicht verkauft, wird natürlich keiner ein zweites veröffentlichen wollen. Es läuft gut, aber das spielt eben eine Rolle. Deswegen müssen wir, glaube ich, auch viel mehr das, was wir im Kapitalismus gut finden, supporten, indem wir es kaufen. Auch fiktionale Texte, dass wir uns dem hingeben. Das ist so ein Muskel, glaube ich, den man auch trainieren muss, fiktionale Texte zu lesen. Weil häufig ist es so, dass diejenigen, die nicht fiktionale Texte eher lesen, dann immer nach dem Wahrheitsgehalt fragen. Und diejenigen, die es, also wenn ich einen Roman lese, dann tauche ich da ein. Diese Figuren begleiten mich auch wirklich in meinem Leben. Ach, da ist doch das und das passiert. Das finde ich so super, dass neben Statistiken und Zahlen wir eben individuelle Geschichten irgendwie hören und lesen.
Ich fand es so erfrischend. Ich bin so eine Kandidatin, ich bin immer Sachbücher, und dann lese ich über Femizide und dann lese ich über Queerfeindlichkeit in der Medizin und so weiter. Und das war einfach so eine schöne Abwechslung, und es hat ja an nichts gemangelt, weil Gesellschaftskritik war ja trotzdem vorhanden, oder gerade weil es so ein toller Roman ist. Und ich weiß auch, dass hier einige zuhören, die selber schreiben möchten, sich aber nicht ganz trauen. Und ja, Literatur, Bücher schreiben ist ja, oder Gedichte, ist ja alles ein Instrument, ein Mittel, um auch Gesellschaftskritik üben zu können. Was würdest du denjenigen empfehlen, die eine Schreibblockade haben oder sich nicht trauen wegen Imposter oder Bildungsausstieg, weil wir als Kanaken machen das nicht so, warum auch immer. Wie kann man sich da so ins kalte Wasser schmeißen?
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil häufig ist es so, dass die Leute schon immer geschrieben haben, und auf mich kommen auch viele zu sagen, ja, ich will ja eigentlich auch veröffentlichen. Und ich habe relativ spät angefangen zu schreiben. Und ich habe es einfach gemacht, und es war auch die Gefahr, dass ich, dass es gar nicht veröffentlicht wird. Ne? Das kann ja auch passieren. Das hilft natürlich nicht bei Schreibblockaden, das zu sagen. man muss dann das manchmal bodenständig sein, also ne, selbstreflektieren, manchmal eben auch größenwahnsinnig sein. Und ich glaube, man muss wirklich aber an der Sache interessiert sein. Also das ist so das Allerwichtigste für mich, dass man, ich habe das nie gemacht, um irgendwie Kritik zu äußern beispielsweise. Ich habe das eigentlich gemacht, weil ich von Fragen ausgegangen bin. Also das war für mich so ein intellektuelles Vergnügen, das war für mich, was ich in meiner Freizeit gemacht habe, und ich arbeite ja Teilzeit, also ich habe auch auf Geld verzichtet, um das machen zu können. Das ging ja über 5 Jahre, und Ja, einfach machen, aber wirklich auch am Fach bleiben. Also es gibt aber, glaube ich, auch nicht den einen Weg. Es gibt Leute, die machen Praktika und Co. und kommen da rein. Andere sind über Social Media ganz viel dabei. Ich habe auch sehr spät mit Social Media angefangen und bin semi-professionell. Also ich habe aber schon immer gelesen und auch immer Romane gelesen. Auch im Studium immer nebenbei Romane gelesen, so gut es ging natürlich zeitlich. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man sich wirklich fragt, habe ich Bock da drauf, das zu machen?
Okay, und bevor wir das Interview jetzt beenden, habe ich noch eine letzte Frage an dich. Jetzt mit all deinen Facetten und Erfahrungen, was würdest du deinem jüngeren Ich, was würdest du Nadia Debüschkin mit 22 Jahren sagen, was würdest du ihr, was für einen Ratschlag würdest du ihr geben, diese verrückte Welt zu gehen und zu navigieren?
Ich glaube, ich habe viele Sachen anders gemacht als andere, im Sinne von, ich war diszipliniert und etwas zu ernst mit der Welt. Also ich habe keine Festivals besucht, ich habe keine Drogen genommen. Ich hatte nicht viel mit Boys am Hut.
So eine Streberin?
Ja, aber immer auch schlecht gelaunt und ein bisschen aggressiv. Okay. Und auch immer eben, wenn man diesen Ghetto-Hintergrund hat, wurde das so ein bisschen anders interpretiert. Und auch immer, ne, ich habe immer gesagt, keine Krankschreibung, immer sehr pünktlich sein, immer sehr zuverlässig sein. Und ich würde vieles tatsächlich gleich machen, weil diejenigen, mit denen ich aufgewachsen bin, da sehe ich das halt so ein bisschen, okay, man muss sich das auch leisten können, von der Norm abzuweichen. Man muss es sich leisten können, ein Buch zu schreiben. Und ich würde, glaube ich, vor allem die Welt weniger ernst nehmen, weil die Welt ist eben sehr scheinheilig. Mhm. Also viele Leute, viele Länder behaupten Dinge und sie halten es nicht ein. Mhm. Und das hat, glaube ich, immer so große Enttäuschungen und Wut und Traurigkeit in mir ausgelöst, sowohl im privaten als auch im gesellschaftlichen Kontext. Das würde ich auf jeden Fall sagen, die Welt nicht so ernst zu nehmen, ein bisschen scheinheiliger zu sein. Mhm. Und man hat ja auch immer, oder ich hatte immer, weil ich immer nicht so ganz normschön war, aber exotisiert und als ein eher weiblicher Typ galt, aber auch Fatshaming erlebt habe. Also dein Körper ist wirklich, 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 wirklich okay so. Der wird, wenn man älter wird, ein bisschen nochmal anders, aber dann wird man sogar entspannter. Das ist so ein bisschen juhu, aber es ist auch ein bisschen traurig, dass in der einen Phase der Körper irgendwie, finde ich, oder mal nach meiner Wahrnehmung, den Schönheitsidealen mehr entspricht, aber wenn man so heftige Selbstzweifel hat und sich von diesen Selbst, also von Menschen, die einen diese Selbstzweifel natürlich immer wieder auslösen lassen, sind meistens Menschen, die selber Selbstzweifel haben.
Viel Projektion.
Ja, also so Fatshaming habe ich immer von Leuten erlebt, die sich selber als zu zierlich oder zu schlaksig empfanden und damit nicht klargekommen sind. Das weiß ich alles erst jetzt. Hätte ich das mal früher gewusst, wäre das, glaube ich, besser gewesen.
Das sind doch richtig tolle Abschlussworte. Möchtest du dem ganzen Interview noch etwas hinzufügen?
Oh, ich hoffe, das Interview hat euch gefallen. Es kann euch auch geärgert haben, das ist auch in Ordnung. Ja. Es ist nicht nur angenehm, es ist manchmal ein Zahnarztbesuch ist auch nicht nur angenehm, trotzdem aber muss man. Genau, genau. Und ich würde mich wir würden uns über Feedback freuen und ob ihr das Buch gelesen habt, wie ihr es findet. Genau.
Es wird auch eine Verlosung geben, dass ich gleich hier signieren lasse, das Buch, das ich gelesen habe. Schenke ich ihr weiter und das mehr Informationen kriegt ihr über Instagram, könnt ihr einfach mal vorbeischauen @gedankensaal_podcast. Alles zu Nadia werde ich euch in den Shownotes verlinken und auch auf Instagram. Zeigt Support und Liebe. Danke Nadia Debüschkin für dieses tolle Gespräch und danke für dein Geschenk, dieser Roman an uns alle.
Und, sehr gerne. Vielen Dank. Gesundheit für die lesenden Augen, sage ich immer.
Amen. Bis dann. Tschüss.
Bis dann.
Tschüss.
Produktion, Idee, Konzept, Redaktion, Schnitt und Cover-Illustration von Edvard Nudilmaz. Intro von Dönerboy.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.